Die Historie von der schönen Lau. An Blaubeuren, dicht hinter dem alten Mönchskloster, sieht man bei einer jähen Felsenwand den großen runden Kessel eines wundersamen Quells, der Blautopf. Gen Morgen sendet er ein Flüsschen aus, die Blau, welche der Donau zustrebt. Dieser Teich ist einwärts wie ein tiefer Trichter, sein Wasser von Farbe ganz blau, sehr herrlich, mit Worten nicht zu beschreiben. Wenn man es aber schöpft, leuchtet es ganz hell in dem Gefäß. Auf dem Grund saß eine Wasserfrau mit langen fließenden Haaren. Ihr Leib war wie der eines schönen natürlichen Weibes, dies einer ausgenommen, dass sie zwischen den Fingern und Zehen eine Schwimmhaut hatte, blühweiß und zarter als ein Blatt vom Mohn. Im Städtlein gab es noch heutzutage einen alten Bau, vormals ein Frauenkloster, später zu einer großen Wirtschaft eingerichtet, der hieß darum der Nonnenhof. Dort hing vor 60 Jahren noch ein Bildnis von dem Wasserweib, trotz Rauch und Alter noch kenntlich in den Farben. Da hatte sie die Hände kreuzweise auf die Brust gelegt. Ihr Angesicht sah weißlich aus, das Haupthaar schwarz, die Augen aber, welche sehr groß waren, blau. Im Volk hieß sie die schöne Lau. Gegenüber den Menschen zeigte sie sich bald böse, bald gut. Zu Zeiten, wenn sie im Unmut den Fluss überfließen ließ, kamen Stadt und Kloster in Gefahr. Dann brachten ihr die Bürger in einem feierlichen Aufzug oft Geschenke, um sie zu besänftigen. Gold- und Silbergeschirr, Becher, Schalen, kleine Messer und andere Dinge. Gegen diese Prozessionen eiferten die Mönche. Es sei ein heidnischer Götzendienst. So lange, bis der Brauch endlich ganz abgestellt wurde. So feindlich darum die Wasserfrau dem Kloster gegenüber war, geschah es doch nicht selten, wenn Pater Emmeran die Orgel drüben schlug und kein Mensch in der Nähe war, dass sie am lichten Tag mit halbem Leib heraufkam und zuhörte. Dabei trug sie zuweilen einen Kranz von breiten Blättern auf dem Kopf. Und auch um den Hals. Ein frecher Hirtenjunge belauschte sie einmal in dem Gebüsch und rief: »Hei, Laubfrosch, geht's gut, Wetter?« Geschwinder als ein Blitz und giftiger als eine Otter fuhr sie heraus, ergriff den Knaben beim Schopf und riss ihn mit hinunter in eine ihrer nassen Kammern, wo sie den Ohnmächtigen jämmerlich verschmachten und verfaulen lassen wollte. Bald aber kam er wieder zu sich, fand eine Tür und kam, über Stufen und Gänge, durch viele Gemächer, in einen schönen Saal. Hier war es lieblich warm, mitten im Winter. Obwohl die Lau und ihre Dienerschaft schon schliefen, brannte auf einem hohen Leuchter mit goldenen Vogelfüßen als Nachtlicht eine Ampel. Es stand viel köstlicher Hausrat an den Wänden herum, die samt dem Estrich ganz mit Teppichen ausstaffiert waren, Bildwebereien in allen Farben. Der Knabe nahm hurtig das Licht herunter vom Stock, sah sich in Eile um, was er noch sonst erwischen möchte, und griff aus einem Schrank etwas heraus, das steckte in einem Beutel und war mächtig schwer. Er meinte, es sei Gold, lief dann und kam vor ein erzenes Pförtlein, das mochte in der Dicke gut zwei Fäuste sein. schob die Riegel zurück und stieg eine steinerne Treppe hinauf in unterschiedlichen Absätzen, bald links, bald wieder rechts, gewiss 400 Stufen, bis sie zuletzt aufhörten und er auf ungeräumte Felsspalten stieß. Da musste er das Licht zurücklassen und kletterte so unter Lebensgefahr noch eine Stunde lang im Finstern hin und her. Schließlich aber brachte er den Kopf auf einmal aus der Erde. Es war tiefe Nacht und dichter Wald um ihn. Als er nach vielem Umherlaufen endlich mit der ersten Morgenhelle auf ihm bekannte Pfade stieß und von dem Felsen aus das Städtlein unten erblickte, verlangte es ihn, bei Licht zu sehen, was in dem Beutel war. Da war es weiter nichts als ein Stück Blei, ein schwerer Kegel, spannenlang mit einem Öhr an seinem oberen Ende, weiß vor Alter. Im Zorn warf er den Plunder weg, ins Tal hinab und sagte weiter niemandem von dem Raub, weil er sich dessen schämte. Doch kam durch ihn die erste Kunde von der Wohnung der Wasserfrau unter die Leute. Nun ist zu wissen, dass die schöne Lau nicht hier am Ort zu Hause war. Vielmehr war sie als eine Fürstentochter, und zwar von mütterlicher Seite halbmenschlichen Geblüts, mit einem alten Donaunix am Schwarzen Meer vermählt. Ihr Mann verbannte sie, weil sie nur tote Kinder gebar. Das aber kam, weil sie stets traurig war, ohne besondere Ursache. Die Schwiegermutter hatte ihr geweissagt, sie würde sich nicht eher eines lebenden Kindes erfreuen, bis sie 5-mal von Herzen gelacht hätte. Beim 5. Male müsste etwas sein, das dürfe weder sie noch der alte Nix wissen. Es wollte aber damit niemals glücken, so viel auch ihre Leute deshalb Fleiß anwendeten. Endlich mochte sie der alte König nicht länger an seinem Hof leiden und sandte sie an diesen Ort, unweit der oberen Donau, wo seine Schwester wohnte. Die Schwiegermutter hatte ihr zum Dienst und Zeitvertreib etliche Kammerzofen und Mägde mitgegeben, muntere und kluge Mädchen, die zogen sie, nur aus Langeweile, 6-mal des Tages anders an, denn außerhalb dem Wasser ging sie in köstlichen Gewändern, jedoch barfuß. Sie erzählten ihr alte Geschichten und Märchen, machten Musik, tanzten und scherzten vor ihr. Neben jenem Saal, in welchem der Hirtenbub gewesen war, war der Fürstin ihr Schlafgemach, von welchem eine Treppe in den Blautopf führte. Da lag sie manchen lieben Tag und manche Sommernacht der Kühlung wegen. Auch hatte sie allerlei lustige Tiere, wie Vögel, Kühlhasen und Affen, vornehmlich aber einen possenreißenden Zwerg, durch welchen vormals ein Onkel der Fürstin von eben solcher Traurigkeit kuriert worden war. Sie spielte alle Abend Damenziehen, Schachzagel oder Schaf und Wolf mit ihm. So oft er einen ungeschickten Zug getan, schnitt er die seltsamsten Gesichter, keines dem anderen gleich, nein, immer eines ärger als das andere, dass auch der weise Salomo das Lachen nicht gehalten hätte, geschweige denn die Kammerjungfern. Oder du selber, lieber Zuhörer, wärst du dabei gewesen. Nur bei der schönen Lau schlug eben gar nichts an, kaum dass sie ein paar Mal den Mund verzog. Alle Jahre kamen gegen Winteranfang Boten von daheim. Die klopften an der Halle mit dem Hammer. Da fragten dann die Jungfern: »Wer pochet, dass einem das Herz erschrickt?« Und jene sprachen: »Der König schickt, gebt uns wahrhaftigen Bescheid, was Guts ihr habt geschafft die Zeit.« Und sie sagten: »Wir haben die ferndigen Lieder gesungen und haben die fernigen Tänze gesprungen. Gewonnen war es um ein Haar. Kommt, liebe Herren, übers Jahr. So zogen sie wieder nach Haus. Die Frau war aber vor der Botschaft und danach stets noch einmal so traurig. Im Nonnenhof lebte eine dicke Wirtin, Frau Beta Seisolfin, ein frohes Biederweib, christlich, leutselig, gütig. Zumal an armen reisenden Gesellen bewies sie sich als eine rechte Fremdenmutter. Die Wirtschaft führte zumeist ihr ältester Sohn, Stefan, welcher verehelicht war. Ein anderer, Xaver, war Klosterkoch. Zwei Töchter noch bei ihr. Sie hatte einen kleinen Küchengarten vor der Stadt, nahe dem Blautopf. Als sie im Frühjahr einst am ersten warmen Tag dort war und ihre Beete richtete, den Kappes, den Salat zu säen, Bohnen und Zwiebeln zu stecken, besah sie sich von ungefähr auch einmal recht mit Wohlgefallen wieder das schöne blaue Wasser überm Zaun und mit Verdruss daneben einen alten, garstigen Schutthügel, der schändete den ganzen Platz. Also nahm sie, wie sie fertig war mit ihrer Arbeit und das Gartentürlein hinter sich zugemacht hatte, die Hacke noch einmal, riss flink das gröbste Unkraut aus, er las etliche Kürbiskerne aus ihrem Samenkorb und steckte hin und wieder einen in den Haufen. Der Abt im Kloster, der die Wirtin als eine ordentliche Frau gern sah, man hätte sie nicht über 40 Jahre geschätzt, er selber war gleich ihr ein stark beleibter Herr, stand just am Fenster oben und grüßte herüber, indem er mit dem Finger drohte, als halte sie zu seiner Widersacherin. Die Wüstung grünte nun den ganzen Sommer, dass es eine Freude war, und hingen dann im Herbst die großen gelben Kürbisse an dem Abhang nieder bis zu dem Teich. Jetzt ging einstmals Jutta, die Tochter der Wirtentochter, in den Keller, wo sich noch von alten Zeiten her ein offener Brunnen mit einem steinernen Kasten befand. Beim Schein des Lichtes erblickte sie darin mit Entsetzen die schöne Lau, schwebend bis an die Brust im Wasser, sprang voller Angst davon und sagte es der Mutter. Die fürchtete sich nicht und stieg allein hinunter, litt auch nicht, dass ihr der Sohn zum Schutz nachfolgte, weil das Weib ja nackt war. Der wunderliche Gast sprach diesen Gruß. Die Wasserfrau ist kommen, gekrochen und geschwommen, durch Gänge steinig, wüst und kraus, zur Wirtin in das Nonnenhaus. Sie hat sich meinethalb gebückt, mein Topf geschmückt, mit Früchten und mit Ranken, das muss ich billig danken. Sie hatte einen Kreisel aus wasserhellem Stein in ihrer Hand. Den gab sie der Wirtin und sagte, »Nehmt dieses Spielzeug, liebe Frau, zu meinem Angedenken. Ihr werdet guten Nutzen davon haben, denn jüngst habe ich gehört, wie ihr in eurem Garten der Nachbarin klagtet, euch sei schon vor der Kirchweih Angst, wo immer die Bürger und Bauern zu Unfrieden kämen und Mord und Totschlag zu befürchten sei. Deshalb, liebe Frau, wenn wieder die trunkenen Gäste bei Tanz und Zeche Streit beginnen, nehmt den Topf zur Hand und dreht ihn vor der Tür des Saals. Da wird man hören durch das ganze Haus ein mächtiges und herzliches Getöne, dass alle gleich die Fäuste werden sinken lassen und guter Dinge sind. Denn jählings ist ein jeder nüchtern und gescheit geworden. Ist es an dem, so werft eure Schürze auf den Topf, da wickelt er sich dann ein und liegt still. So redete das Wasserweib. Frau Bertha nahm vergnügt das Kleinod samt der goldenen Schnur und dem Halter aus Ebenholz, rief ihrer Tochter Jutta her, sie stand nur hinter dem Krautfass an der Staffel, zeigte ihr die Gabe, dankte und lud die Frau, so oft die Zeit ihr lang wäre, freundlich ein zu fernerem Besuch, worauf das Weib hinabfuhr und verschwand. Es dauerte nicht lang, so wurde offenbar, welch einen Schatz die Wirtschaft mit dem Topf gewann. Denn nicht allein, dass er durch seine Kraft und hohe Tugend die übelsten Händel allezeit in Kürze dämpfte, er brachte auch dem Gasthaus bald erstaunliche Einkehr zuwege. Wer in die Gegend kam, gemein oder vornehm, ging ihm zulieb hinein. Vor allem kam bald der Graf von Helfenstein, von Württemberg und etliche große Prälaten. Ja, ein berühmter Herzog aus der Lombardei, der bei dem Herzoge von Bayern zu Gast war und dieses Wegs nach Frankreich reiste, bot viel Geld für dieses Stück, wenn es ihm die Wirtin überlassen wollte. Gewiss auch war in keinem anderen Land seinesgleichen zu sehen und zu hören. Wenn der Topf anfing, sich zu drehen, ging es doucement her, dann klang es stärker und stärker, so hoch wie tief und immer herrlicher wie der Schall von vielen Pfeifen, der quoll und stieg durch alle Stockwerke bis unter das Dach und bis in den Keller. Der Gestalt, dass alle Wände, Dielen, Säulen und Geländer anscheinend davon erfüllt waren, zu tönen und zu schwellen begannen. Wenn nun das Tuch auf ihn geworfen wurde und er ohnmächtig lag, so hörte gleichwohl die Musik so bald nicht auf. Es zog vielmehr der ausgeladene Schwall mit starkem Klingen, Dröhnen, Summen noch wohl eine Viertelstunde hin und her. Bei uns im Schwabenland heißt so ein Topf aus Holz gemeinhin Habergeis. Der von Frau Beter wurde nach seinem vornehmsten Geschäft der Bauernschweiger genannt. Er war gemacht aus einem großen Amethyst, dessen Name besagt, wider den Trunk. Weil er den schweren Dunst des Weins geschwind aus dem Kopf vertreibt, ja, schon von Anbeginn da wieder tut, dass einen guten Zecher das Selige berührt. Darum pflegten ihn auch weltliche und geistliche Herren sonst häufig am Finger zu tragen. Die Wasserfrau kam jeden Monat einmal, auch je und je unverhofft zwischen der Zeit. Die Wirtin ließ eine Schelle oben im Haus anbringen mit einem Draht. Der lief herunter an der Wand beim Brunnen, damit sie sich sogleich anzeigen konnte. Also wurde sie je mehr und mehr zutraulich zu den wackeren Frauen, der Mutter samt den Töchtern und der Söhnerin. Eines Nachmittags im Sommer, als gerade keine Gäste kamen, der Sohn mit den Knechten und Mägden hinaus ins Heu gefahren war, Frau Beter mit der Ältesten im Keller Wein abließ, die Lau im Brunnen aber kurzweil wegen dem Geschäft zusah und nun die Frauen noch ein wenig mit ihr plauderten. Da fing die Wirtin an: »Mögt ihr euch denn nicht in meinem Haus und Hof umsehen? Die Jutta könnte euch etwas von Kleidern geben. Ihr seid von einer Größe.« »Ja«, sagte sie, »ich wollte lange gern die Wohnung der Menschen sehen, was alles sie darin gewerben, spinnen, weben, auch wie eure Töchter Hochzeit machen und ihre kleinen Kinder in der Wiege schwenken.« Da lief die Tochter fröhlich mit Eile hinauf, ein reines Leintuch zu holen, brachte es ihr und half ihr, aus dem Kasten zu steigen. Das tat sie ohne Mühe und lachenden Mundes. Flugs schlug ihr die Dirne das Tuch um den Leib und führte sie an der Hand eine schmale Stiege hinauf in die hinterste Ecke des Kellers, von wo man durch eine Falltür nach oben gleich in die Kammer der Töchter gelangt. Dort ließ sie sich trocken machen und saß auf einem Stuhl, während ihr Jutta die Füße abrieb. Wie diese ihr nun an die Fußsohle kam, fuhr sie zurück und kicherte. »Was nicht gelacht?« fragte sie selber sogleich. »Was anders?« rief das Mädchen und jauchzte. »Gebenedeit sei uns der Tag! Ein erstes Mal wäre es geglückt!« Die Wirtin hörte in der Küche das Gelächter und die Freude, kam herein, begierig, wie es zugegangen sei. Doch als sie die Ursache vernommen, du armer Tropf, so dachte sie, das wird ja schwerlich gelten. ließ sie sich indes nichts anmerken. Und Jutta nahm etliche Stücke heraus aus dem Schrank, das Beste, was sie hatte, und die Hausfreundin zu kleiden. »Seht«, sagte die Mutter, »sie will wohl aus euch eine Susanne Breienistel machen.« »Nein«, rief die Lau in ihrer Fröhlichkeit. »Lass mich die Aschenputte sein in deinem Märchen«, nahm einen schlechten, runden Faltenrock und eine Jacke, nicht Schuh noch Strümpfe, litt sie an den Füßen. Auch hingen ihre Haare ungezöpft bis auf die Knöchel nieder. So strich sie durch das Haus, von unten bis nach oben, durch Küche, Stuben und Gemächer. Sie wunderte sich über die einfachsten Geräte und ihres Gebrauchs, besah den reingefegten Schanktisch und darüber in langen Reihen die zinnernen Kannen und Gläser, alle gleich gestürzt mit hängendem Deckel, dazu den kupfernen Schwenkkessel samt der Bürste und mitten in der Stube an der Decke der Weber Zunftgeschmuck mit Seidenband und Silberdraht geziert in dem Kästlein von Glas. Zufällig erblickte sie ihr eigenes Bild im Spiegel, vor dem sie betroffen eine ganze Weile stehen blieb, und als darauf die Söhnerin sie mit in ihre Stube nahm und ihr ein neues Spiegelein, 3 Groschen wert, verehrte, da meinte sie Wunder, was zu haben, denn unter all ihren Schätzen fand sich dergleichen nicht. Bevor sie aber Abschied nahm, geschah es, dass sie hinter den Vorhang des Alkoven schaute, wo das Bett der jungen Frau und ihres Mannes sowie die Schlafstätte der Kinder war. Da saß ein Enkellein mit rot geschlafenen Wangen, hemdig und einen Apfel in der Hand, auf einem runden Stühlchen von guter Ulmer Hafnerarbeit, grün verglast. Das wollte dem Gast außerordentlich gefallen. Sie nannte es einen sehr zierlichen Sitz, rümpfte aber die Nase zugleich, und da die 3 Frauen zu lachen begannen, bemerkte sie dies und fing auch hell zu lachen an. Und die ehrliche Wirtin hielt sich den Bauch, indem sie sprach, »Diesmal für wahr hat es gegolten, und Gott schenke euch so einen frischen Buben, als mein Sebastian da ist.« Die Nacht darauf, dass sich dies zugetragen hatte, legte sich die schöne Lau getrost und wohlgemut, wie schon in langen Jahren nicht, im Grund des Blautopfs nieder und schlief gleich ein, und bald erschien ihr ein närrischer Traum. Ihr schien es war die Stunde nach Mittag, wo in der heißen Jahreszeit die Leute auf der Wiese sind und mähen, die Mönche sich aber in ihre kühlen Zellen eine Ruhe machen, daher es noch einmal so still war im ganzen Kloster und rings um seine Mauern. Es dauerte jedoch nicht lange, da kam der Abt herausspaziert und sah, ob nicht etwa die Wirtin in ihrem Garten sei. Dieselbe aber saß als eine dicke Wasserfrau mit langen Haaren in dem Topf, wo der Abt sie bald entdeckte. Sie begrüßte und ihr einen Kuss gab, so mächtig, dass es vom Klostertürmlein widerschallte. Und schallte es der Turm ans Refektorium, da sagt's der Kirche, und die sagt's dem Pferdestall, und der sagt's dem Fischhaus, und das sagt's dem Waschhaus. Und im Waschhaus, da riefen's die Zuber und Kübel sich zu. Der Abt erschrak über den Lärm. Ihm war, wie er sich nach der Wirtin bückte, sein Käpplein in den Blautopf gefallen. Sie gab es ihm geschwind, und er watschelte hurtig davon. Da aber kam aus dem Kloster heraus unser Herrgott zu sehen, was es gebe. Er hatte einen langen weißen Bart und einen roten Rock und fragte den Abt, der ihm just in die Hände lief, »Herr Abt, wie ward euer Käpplein so nass?« Und er antwortete, »Es ist mir ein Wildschwein am Wald verkommen, vor dem habe ich Reis ausgenommen. Ich rannte sehr und schwitzte bass, davon ward wohl mein Käpplein so nass.« Da hob unser Herrgott unwirsch wegen der Lüge seine Finger, winkte ihm und ging voran dem Kloster zu. Der Abt sah verstohlen noch einmal nach der Frau Wirtin um, und diese rief, ach liebe Zeit, jetzt kommt der gute Altherr in die Prison. Dies war der schönen Lau ihr Traum. Sie wusste aber beim Erwachen und spürte noch in ihrem Herzen, dass sie im Schlaf sehr gelacht hatte. Und ihr hüpfte noch die Brust, dass der Blautopf oben Ringlein schlug. Weil es den Tag zuvor sehr schwül gewesen war, blitzte es jetzt in der Nacht. Der Schein erhellte den Blautopf ganz, auch spürte sie am Boden, es donnere weit weg. So blieb sie mit zufriedenem Gemüt noch eine Weile ruhen, den Kopf in ihre Hand gestützt und sah dem Wetter blickend zu. Nun stieg sie auf, zu wissen, ob der Morgen etwa komme, doch es war noch nicht viel über Mitternacht. Der Mond stand glatt und schön über dem Rosenschloss, die Lüfte aber waren voll vom Wirtsgeruch der Maden. Sie meinte fast der Geduld nicht zu haben bis zu der Stunde, wo sie im Nonnenhof ihr neues Glück verkünden durfte. Ja, es fehlte wenig, dass sie sich jetzt nicht mitten in der Nacht aufmachte und vor Juttas Türe kam, wie sie nur einmal, Trostes wegen, in übergroßem Jammer nach der jüngsten Botschaft aus der Heimat tat. Doch sie besann sich anders und ging zu besserer Zeit. Frau Beta hörte ihren Traum gutmütig an, obwohl er ihr ein wenig ehrenrührig schien. Bedenklich aber sagte sie darauf: »Baut nicht auf solches Lachen, das im Schlaf geschah. Der Teufel ist ein Schelm. Wenn ihr auf solches Trugwerk hin die Boten mit fröhlicher Botschaft entließet und die Zukunft straft euch Lügen, es könnte euch schlimm dahin ergehen.« Auf diese ihre Rede ließ die schöne Lau den Mund gar sehr hängen und sagte: »Frau Ahnen hat der Traum verdrossen«, nahm kleinlaut Abschied und tauchte hinunter. Es war kurz vor Mittag, da rief der Pater Schaffner im Kloster dem Bruder Kellermeister Alfred zu: »Ich merke es, es ist im Gumpenletz, die Schüsse läuft über. Die Arge will eurem Fass wohl wieder einmal schwimmen lehren. Macht eure Läden eilig zu, verschließet alles wohl.« Nun aber war des Klosters Koch, der Wirtin Sohn, ein lustiger Vogel, welchem die Lau wohl leiden mochte. Der dachte, ihren Ärger mit einem Schnack zu stillen, lief nach seiner Kammer, zog den Bettkasten aus seiner Lagerstätte, steckte die Bretter am Blautopf in den Rasen, wo das Wasser anzutreten pflegte, und stellte sich mit Worten und Gebärden als einen getreuen Diener an, der mächtiger Angst hätte, dass seine Herrschaft aus dem Bett fallen und etwa Schaden nehmen möchte. Da sie nun das Holz so recht mit Fleiß gesteckt und über das Bächlein gespreizt, kam ihr in ihrem Zorn das Lachen an. Und sie lachte so laut, dass man's im Klostergarten hörte. Als sie am Abend darauf zu den Frauen kam, da wussten sie es schon vom Koch und wünschten ihr mit tausend Freuden Glück. Die Wirtin sagte: »Der Xaver ist von Kindesbeinen an ein Zauberklaus gewesen. Jetzt kommt uns seine Torheit zustatten.« Nun aber ging ein Monat nach dem anderen herum. Es wollte sich zum dritten oder vierten Mal nicht wieder schicken. Martini war vorbei. Noch wenige Wochen und die Boten standen wieder vor der Tür. Da wurde es den guten Wirtsleuten selbst bang, ob heuer noch etwas zustande käme. Und alle hatten nur zu trösten an der Frau. Je größer deren Angst, desto weniger war zu hoffen. Damit sie ihren Kummer eher vergesse, lud ihr Frau Beta einen Lichtkerz ein, da nach dem Abendessen ein halbes Dutzend muntere Dirnen und Weiber aus der Verwandtschaft sich bei Kerzenschein in einer abgelegenen Stube mit ihren Spinnrädern zusammensetzten. Die Lau kam jeden Abend in Juttas altem Rock und Kittel und ließ sich weit vom warmen Ofen weg in einem Winkel auf dem Boden nieder und hörte dem Geplapper zu. Am Anfang ein stummer Gast, wurde aber bald zutraulich und bekannt mit allen. Um ihretwillen machte sich Frau Beta eines Abends ein Geschäft daraus, ihr Weihnachtskripplein für die Enkel bei Zeiten herzurichten, die Mutter Gottes mit dem Kind im Stall, bei ihr die drei Weisen aus dem Morgenland, ein jeder mit seinem Kamel, darauf hergereist kam und seine Gaben brachte. Um dies alles aufzuputzen und zu leimen, was etwas locker war, saß die Frau Wirtin an dem Tisch beim Licht mit ihrer Brille. Und die Wasserfrau mit sah ihr mit Ergötzen zu, so wie sie es auch gern vernahm, was ihr von heiligen Geschichten dabei erzählt wurde. Doch ohne, dass sie dieselben dem rechten Verstand nach begriff oder zu Herzen nahm, wie gern auch die Wirtin es wollte. Frau Beta wusste ferner viele lehrreiche Fabeln und Denkreimer, auch manche Fragen und Rätsel. Die gab sie nacheinander zu raten auf, weil die Wasserfrau von Hause aus dergleichen liebte und immer gar zufrieden schien, wenn sie es ein und das andere Mal traf, das doch nicht allzu leicht geriet. Eines gefiel ihr von allen, und was damit gemeint ist, nannte sie ohne Besinnen. »Ich bin eine dürre Königin, trag auf dem Haupt eine zierliche Kron, und die mir dienen mit treuem Sinn, die haben großen Lohn. Meine Frauen müssen mich schön frisieren, erzählen mir Märlein ohne Zahl. Sie lassen kein einziges Haar an mir, doch siehst du mich nimmer kahl. Spazieren fahr ich frank und frei, da geht's so rasch, das geht so fein, nur komm ich nicht vom Platz dabei. Sagt, Leute, was mag das sein?« Darüber sagte sie etwas fröhlicher denn zuvor: »Wenn ich wieder in meiner Heimat bin und es kommt einmal ein schwäbisches Landeskind, zumal aus eurer Stadt, auf einer Kriegsfahrt oder sonst durch die Walachen Land an unser Gestade, so ruf er mich bei Namen, dort, wo der Strom am breitesten hineingeht in das Meer. Versteht, 10 Meilen einwärts in dieselbe See erstreckt sich meines Mannes Reich, soweit das süße Wasser sie mit seiner Farbe färbt. Dann will ich kommen und dem Fremdling zu Rat und Hilfe sein. Damit er aber sicher sei, ob ich es bin und keiner andere, die ihm schaden möchte, so stelle er dies Rätsel. Niemand aus unserem Geschlecht außer mir wird ihm darauf antworten. Denn dort sind solche Rocken und Rädlein, wie ihr sie in Schwaben führt, nicht gesehen, noch kennen sie dort eure Sprache. Darum mag dies die Losung sein.« An einem anderen Abend wurde erzählt vom Dr. Weiland und Herrn Konrad von Württemberg, dem alten Gaugrafen, in dessen Tagen es noch keine Stadt mit Namen Stuttgart gab. Im Wiesental, da wo dieselbe sich später erhob, stand nur ein stattliches Schloss mit Wassergraben und Zugbrücke, von Bruno, dem Domherren von Speyer, Konrads Onkel, erbaut. Und nicht gar weit davon ein hohes steinernes Haus. In diesem wohnte damals mit einem alten Diener ganz allein ein sonderlicher Mann. Der war in natürlicher Kunst und in Arzneikunst sehr gelehrt und war mit seinem Herrn, dem Grafen, weit in der Welt herumgereist, in heißen Ländern, von wo er manche Seltsamkeit an Tieren, vielerlei Gewächsen und Meereswundern heraus nach Schwaben brachte. In seiner Studierstube sah man eine Menge der fremden Sachen an den Wänden herumhängen, mit Haut vom Krokodil, sowie Schlangen und fliegende Fische. Fast alle Wochen kam der Graf einmal zu ihm. Mit anderen Leuten pflegte er wenig Gemeinschaft. Man wollte behaupten, er mache Gold. Gewiss ist, dass er sich unsichtbar machen konnte, denn er verwahrte unter seinem Kram einen Krakenfischzahn. Einst nämlich, als er auf dem Roten Meer das Bleilot niederließ, und die Tiefen zu erforschen, da zuckte es unterm Wasser, dass das Tau fast riss. Es hatte sich ein Krakenfisch im Lot verbissen und 2 seiner Zähne darin gelassen. Sie sind wie eine Schustersohle spitz und glänzend schwarz. Der eine steckte sehr fest, der andere ließ sich leicht ausziehen. Da nun ein solcher Zahn, etwa in Silber oder Gold gefasst und bei sich getragen, besagte hohe Kraft besitzt und zu den größten Gütern, die man für Geld nicht haben kann, gehört, der Doktor aber dafür hielt, es zieme eine solche Gabe niemand besser als einem weisen und wohldenkenden Gebieter, damit er überall in seinen eigenen und Feindeslanden sein Ohr und Auge habe, so gab er einen dieser Zähne seinem Grafen, wie er ja ohnehin wohl schuldig war, mit Anzeigung von dessen Heimlichkeit, davon der Herr nichts wusste. Von diesem Tag an zeigte sich der Graf dem Doktor gnädiger als allen seinen Edelleuten oder Räten und hielt ihn recht als seinen lieben Freund. Er ließ ihm auch gern und ohne Neid das Lot zu eigen, darin der andere Zahn steckte, doch unter dem Gelöbnis, sich dessen ohne Not nicht zu bedienen, auch ihn vor seinem Ableben entweder ihm, dem Grafen, erblich hinterlassen oder auf jede erdenkliche Weise der Welt entrücke, sofern er ihn nicht gänzlich vertilge. Der edle Graf starb aber 2 Jahre früher als der Weiland und hinterließ dem Kleinod seinen Söhnen nicht. Man glaubte aus Gottes Furcht und weisem Vorbedacht, habe er es mit in das Grab genommen oder sonst verborgen. Wie nun der Doktor auch im Sterben lag, so rief er seinen treuen Diener Kurt zu sich ans Bett und sagte: »Lieber Kurt, es geht diese Nacht mit mir zu Ende. So will ich dir noch deine guten Dienste danken und etliche Dinge befehlen. Dort bei den Büchern in dem Fach zu untererst in der Ecke ist ein Beutel mit 100 Imperialen. Den nimm gleich zu dir. Du wirst auf Lebenszeit genug daran haben. Zum Zweiten, das alte geschriebene Buch in dem Kästlein verbrenne jetzt vor meinen Augen hier in dem Kamin. Zum Dritten findest du dort ein Bleilot. Das nimm, verbirg's bei deinen Sachen und wenn du aus dem Hause gehst in deine Heimat, gehen Blaubeuren, wirf es als erstes in den Blautopf.« Hiermit war er darauf bedacht, dass es ohne Gottes besondere Fügung in ewigen Zeiten nicht irgendeines Menschen Hände komme. Denn damals hatte sich die Lau noch nie im Blautopf blicken lassen und man hielt diesen außerdem für unergründlich. Nachdem der gute Diener jenes, teils auf der Stelle ausgerichtet, teils versprochen hatte, nahm er mit Tränen Abschied von dem Doktor, welcher vor Tagesanbruch noch das Zeitliche gesegnete. Als dann die Gerichtspersonen kamen und allen kleinen Quark aussuchten und versiegelten, da hatte Kurt das Bleilot zwar beiseite geschafft, den Beutel aber nicht versteckt, denn er war keiner von den Schlauesten und musste ihn dalassen, bekam auch nachher nicht einen Deut davon zu sehen, kaum dass die schnöden Erben ihm den Jahreslohn auszahlten. Solch Unglück ahnte er schon, als er, auch ohne dies betrübt genug, mit seinem Bündlein in seiner Vaterstadt einzog. Jetzt dachte er nichts anderes, als seines Herrn Befehl vor allen Dingen zu vollziehen. Weil er seit 23 Jahren nimmer hier gewesen, so kannte er die Leute nicht, die ihm begegneten. Und da er gleichwohl dem einen und dem anderen guten Abend sagte, gab's ihm niemand zurück. Die Leute schauten sich, wenn er vorüberkam, verwundert an den Häusern um, wer da doch gegrüßt haben möchte, denn keiner erblickte den Mann. Dies kam, weil ihm das Lot in seinem Bündel auf der linken Seite hing. Ein andermal, wenn er es rechts trug, war er von allen gesehen. Er aber sprach für sich: »Zu meiner Zeit sind ja Blaubeurener so grob etquä.« Beim Blautopf fand er seinen Vetter, den Seilermeister, mit dem Jungen an der Arbeit, indem er längs der Klostermauer, rückwärts gehend, Werk aus seiner Schürze spann und weiterhin der Knabe die Schnur mit dem Rad tritte. »Gott grüß dich, Vetter Seiler«, rief der Kurt und klopft ihm auf die Schulter. Der Meister guckte sich um, erblasste, ließ seine Arbeit aus den Händen fallen und lief, was seine Beine hergaben. Da lachte der andere und sprach: »Der denkt, mei Seele, i wandele geistweis. De Leut hand quies mi für tot hier gesagt, anstatt mei Herra, ei so schlack.« Jetzt ging er zu dem Teich, knüpfte sein Bündel auf und zog das Lot heraus. Da fiel ihm ein, er möchte doch auch wissen, ob es wahr sei, dass der Gumpen keinen Grund noch Boden habe, Er wäre gern auch ein wenig so ein Spiriguckes wie sein Herr gewesen. Und weil er vorhin am Korb des Seilers drei große Schnürbund hatte liegen sehen, so holte er dieselben her und band das Lot an einen. Es lagen just auch frisch gebohrte Balken. Eine schwere Menge in dem Wasser bis gegen die Mitte des Topfes, darauf er sicher Platz fassen konnte. Und also ließ er das Gewicht hinunter, indem er immer ein Stück Schnur an seinem ausgestreckten Arm abmaß. Drei solcher Längen auf ein Klafter rechnete und laut abzählte. Ein Klafter, zwei Klafter, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Da ging der erste Schnürbund aus, und so musste er den zweiten an das Ende knüpfen, maß wiederum ab und zählte bis auf 20. Da war der andere Schnurrbund auch weg. Heider Guckuck ist dieser Tiaffe! Und er band den dritten an das Trumm, fuhr fort zu zählen. 21, 22, 23, 24, Höllelement, mein Arm will nimmer, 25, 26, 27, 28, 29, 30, jetzt ist gut nachts, es Messhutter end, do heißt halt mir nix, dir nix, rapede kapede, so ich us ganga. Er schlug die Schnur, bevor er aufzog, um das Holz, auf dem er stand, um ein wenig zu verschnaufen und urteilte bei sich. Der Topf ist werle boderlos. Indem eine der Spinnerinnen diesen Schwank erzählte, tat die Wirtin einen schlauen Blick zur Lau hinüber, welche lächelte. Denn freilich wusste sie am besten, wie es gegangen war mit dieser Messerei. Doch sagten beide nichts. Dem Zuhörer soll es aber unverborgen sein. Die schöne Lau lag jenen Nachmittag auf dem Sand in der Tiefe und ihr zu Füßen eine Kammerjungfer, Alaila, welche ihr die Liebste war, schnitt ihr in guter Ruhe die Zehen mit einer goldenen Schere, wie von Zeit zu Zeit geschah. Da kam langsam aus der klaren Höhe ein schwarzes Ding hernieder, wie ein Kegel, das sich im Anfang beide sehr wunderten, bis sie erkannten, was es war. Wie nun das Lot mit 90 Schuh den Boden rührte, da ergriff die scherzlustige Zofe die Schnur und zog langsam mit beiden Händen, zog und zog, so lang, bis sie nicht mehr nachgab. Dann nahm sie geschwind die Schere und schnitt das Lot weg, langte nach einer dicken Zwiebel, die war es gestern in den Topf gefallen und fast so groß wie ein Kinderkopf, und band sie bei dem grünen Sprossen an die Schnur, damit der Mann erstaune, ein anderes Lot zu finden, als er ausgeworfen hatte. Inzwischen aber hatte die schöne Lau den Krakenzahn im Blei mit Freuden und Verwunderung entdeckt. Sie kannte seine Kraft sehr wohl, und obgleich für sich selbst die Wasserweiber oder Männer nicht viel danach fragen, so gönnen sie den Menschen doch so großen Vorteil nicht, zumal sie das Meer und was sich darin findet von Anbeginn als ihre Pracht und ihr Lehen betrachteten. Deswegen hoffte die schöne Lau mit dieser Beute sich dereinst, wenn sie zu Hause käme, beim alten Nix, ihrem Gemahl, Lob zu holen. Doch wollte sie den Mann, der oben stand, nicht ohne Entgelt lassen, nahm also alles, was sie eben auf dem Leibe hatte, nämlich die schöne Perlenschnur an ihrem Hals, schlang diese um die große Zwiebel, gerade als er sich nunmehr erhob, und das war noch nicht genug. Sie hing auch die goldene Schere noch dran und sah mit hellem Aug, wie das Gewicht hinaufgezogen wurde. Die Zofe aber neugierig, wie sich das Menschenkind dabei gebärde, stieg hinter dem Lot in die Höhe und weidete sich zwei Spannen unterhalb dem Spiegel an Schreck und Verwirrung des Alten. Zuletzt fuhr sie mit ihren beiden ausgestreckten Armen ein-, zweimal in der Luft herum, die weißen Finger zu einem Fächer oder Wedel ausgespreizt. Es waren aber schon zuvor auf das Geschrei von Vetter Seiler viele Leute aus der Stadt herausgekommen. Die standen um den Blautopf herum und sahen dem Abenteuer zu, bis die grausigen Hände erschienen, Da stob mit einmal die Menge auseinander und rannte davon. Der alte Diener aber war von Stund an irr im Kopf. Ganze 7 Tage lang und sah der Lau ihre Geschenke gar nicht an, sondern saß da bei seinem Vetter hinterm Ofen und sprach des Tags wohl 100-mal ein altes Sprüchlein vor sich hin, von welchem kein Gelehrter in ganz Schwabenland Bescheid zu geben weiß, woher und wie oder wann erstmals es unter die Leute gekommen war. Denn von sich selber hatte es der Alte nicht. Man gab es lang vor seiner Zeit, gleich wie noch des heutigen Tages, den Kindern scherzweis auf. Wer es ganz hurtig, nacheinander, ohne Tadel, am öftesten hersagen könne, und das Sprüchlein geht so. Sleit a klötzle blei, glei bei Blaubeurer, glei bei Blaubeurer, leit a klötzle blei. Die Wirtin nannte es einen rechten Zungenbrecher und sagte, wer hätte auch den mindesten Verstand da drin gesucht, geschweige eine Prophezeiung. Als endlich der Kurt am 7. Morgen seine Besinnung wiederfand und ihm der Vetter die kostbaren Sachen gab, die sein rechtliches Eigentum waren, da schmunzelte er doch, tat sie in sicheren Verschluss und beriet sich mit dem Seiler, was damit anzufangen sei. Sie hielten alle für das Beste, er reise mit Perlen und Schere gen Stuttgart, wo eben Graf Ludwig sein Hoflager hatte, und biete sie demselben an zum Kauf. So tat er denn. Der hohe Herr war auch nicht karg und gleich bereit, so seltene Zier nach Schätzung eines Meisters für seine Frau zu übernehmen. Nur, als er von dem Alten hörte, wie er dazu gekommen war, fuhr er auf und drehte sich voll Ärger auf dem Absatz um, da ihm der Wunderzahn verloren war. Ihm war vor dem etwas von diesem Zahn kund geworden, und hatte er den Doktor seines Vaters bald nach Herrn Konrads Tod sehr darum gebeten, doch umsonst. Dies war nun die Geschichte, welche die Spinnerinnen damals plauderten. Doch ihnen war das Beste daran unbekannt. Eine Gevatterin, so auch mit ihrem Spinnrad unter ihnen saß, hätte noch gern gehört, ob wohl die schöne Lau das Lot noch habe und was sie damit tue, und redete so von Weitem darauf hin. Da gab Frau Beter ihr nach ihrer Weise einen kleinen Stich und sprach zur Lau, »Ja, Geld, jetzt macht ihr euch bisweilen unsichtbar. Geht herum in den Häusern und guckt den Weibern in die Töpfe, was sie zu Mittag kochen. Eine schöne Sache um so ein Lot für fürwitzige Leute.« Da fing eine der Dirnen an, halblaut das närrische Gesetzlein herzusagen. Die anderen taten ein Gleiches und jede wollte es besser sagen können, und keine brachte es zum 3. oder 4. Male glatt aus dem Mund. Dadurch gab es viel Lachen. Zum letzten musste es die schöne Lau probieren, die Jutta ließ ihr keine Ruhe. Sie wurde rot bis an die Schläfe, doch hob sie an und sprach klugerweise langsam, »Es leid a klötzle blei, glei bei Blaubeuren.« Die Wirtin rief ihr zu, so sei es keine Kunst, es müsse gehen wie geschmiert. Da nahm sie frischen Anlauf, kam auch alsbald vom Pfad ins Stoppelfeld, fuhr bunt über Rücks und wusste nimmer Gix noch Gax. Jetzt, wie man sich denken kann, gab es Gelächter, eine ganze Stube voll, das hättet ihr nur hören sollen, und mitten draus hervor der schönen Lau ihr Lachen, so hell wie ihre Zähne, die man alles sah. Doch unversehens, mitten in dieser Fröhlichkeit und Lust, begab sich ein mächtiges Schrecken. Der Sohn vom Haus, der Wirt, er kam gerade mit dem Wagen heim vom Sonderbuch und fand die Knechte verschlafen im Stall, sprang hastig die Stiege herauf, rief seine Mutter vor die Tür und sagte, dass es alle hören konnten, »Um Gottes Willen, schickt die Lau nach Haus, hört ihr denn nicht im Städtlein den Lärm?« Der Blautopf leert sich aus, die untere Gasse ist schon unter Wasser und in dem Berg am Gumpen ist ein Getös und Rollen, als wenn die Sintflut käme. Während er noch so sprach, tat innen die Lau einen Schrei. »Das ist der König, mein Gemahl, und ich bin nicht daheim!« Sie fiel von ihrem Stuhl besinnungslos zu Boden, dass die Stube zitterte. Der Sohn war wieder fort. Die Spinnerinnen liefen jammernd heim mit ihren Rocken. Die anderen aber wussten nicht, was anzufangen mit der armen Lau, welche wie tot da lag. Eins machte ihr die Kleider auf. Eine andere kniff ihr in die Wange. Die dritte riss die Fenster auf und schafften doch alle miteinander nichts. Da streckte unverhofft der lustige Koch den Kopf zur Tür herein und sagte:
»Ich hab's mir eingebildet, sie wär bei euch. Doch wie ich sehe, geht's nicht allzu lustig her. Macht, dass die Ente in das Wasser kommt, so wird sie schwimmen.«
»Ah, du hast gut reden«, sprach die Mutter mit Beben. »Hat man sie auch im Keller und im Brunnen, kann sie sich unten den Hals abstürzen im Geklüft.«
»Was Keller?« rief der Sohn. »Was Brunnen? Das geht ja freilich nicht. Lass mich nur machen. Not kennt kein Gebot. Ich trag sie in den Blautopf.«
Und damit nahm er, als starker Kerl, die Wasserfrau auf seine Arme.
»Komm, Jutta, nicht heulen. Geh mir voran mit der Laterne.«
»In Gottes Namen«, sagte die Wirtin, »doch nimm den Weg hinten herum durch die Gärten. Auf der Straße wimmelt es von Leuten und Lichtern.«
»Der Fisch hat sein Gewicht«,
sprach er im Gehen, schritt aber festen Tritts die Stiege hinunter, dann über den Hof und links und rechts zwischen Hecken und Zäunen hindurch. Am Gumpen fanden sie das Wasser schon merklich gefallen, merkten aber nicht, wie die drei Zofen mit den Köpfen dicht unter dem Spiegel ängstlich hin und her schwammen, nach ihrer Herrin ausschauend. Das Mädchen stellte die Laterne hin. Der Koch entledigte sich seiner Last, indem er sie behutsam mit dem Rücken an den Kürbishügel lehnte. Da raunte ihm sein eigener Schalk ins Ohr: »Wenn du sie küsstest, freute dich's dein Leben lang, könntest du doch sagen, du habest einmal eine Wasserfrau geküsst.« Und ehe er's recht dachte, war's geschehen. Da löschte ein Schluck Wasser aus dem Topf das Lichtuhr plötzlich aus, dass es stockdunkel war umher. Und es war nicht anders, als wenn ein ganzes halbes Dutzend nasser Hände auf ein paar kernige Backen fiel und wo sie sonst hin trafen. Die Schwester rief: »Was gibt's denn?«
»Maulschellen heißt man's hier herum«, sprach er. »Ich hätte nicht gedacht, dass sie am Schwarzen Meer solch grobe Dinge kennen.«
Mit diesen Worten stahl er sich eilends davon. Doch weil es vom Widerhall drüben am Kloster auf Mauern und Dächern und Wänden mit Maulschellen bratzelte, stand er bestürzt, wusste nicht recht wohin, denn er glaubte den Feind vorn und hinten. Solche eine Weisung brauchte es, damit er sich des Mundes nicht rühme, den er geküsst hatte, unwissend zwar, dass er es der schönen Lau zum Heil tun musste. Inmitten dieses argen Lärms hörte man die Fürstin in ihrem Ohnmachtsschlaf so sehr lachen, wie sie es damals im Traum getan hatte, als sie den Abt springen sah. Der Koch vernahm es noch von Weitem, und ob er es schon auf sich zog und mit Grund, erkannte er doch gern, dass nicht weiter Not mehr habe mit der Frau. Bald kam mit guter Botschaft auch die Jutta heim. Die Kleider, den Rock und das Leibchen im Arm, welche die schöne Lau zum letzten Mal am Leibe gehabt hatte. Von ihren Kammernjungfern, die sie am Topf im Beisein des Mädchens empfingen, erfuhr sie gleich zu ihrem großen Trost, der König sei noch nicht hingekommen, doch möge es nicht mehr lange dauern, die große Wasserstraße sei schon angefüllt. Dies nämlich war ein breiter, hoher Felsweg, tief unterhalb der menschlichen Wohnstätten, schön grad und eben mitten durch den Berg gezogen, 2 Meilen lang von da bis an die Donau, wo die Schwester des alten Nix ihren Fürstensitz hatte. Derselben waren viele Flüsse, Bäche, Quellen dieses Gaus dienstbar. Die schwellten, wenn das Gebot an sie herging, besagte Straßen in kurzer Zeit so hoch mit ihren Wassern, dass sie mit allem Sägetier, Meerrossen und Wagen befahren werden mochte, welches bei festlicher Gelegenheit zuweilen als ein schönes Schauergespringe mit vielen Fackeln und Musik von Hörnern und Pauken geschah. Die Zofen eilten jetzt mit ihrer Herrin in das Putzgemach, um sie zu salben, zöpfen und köstlich anzuziehen, was sie auch gerne zuließ und selbst mithalf, denn sie fühlte in ihrem Innern, es sei nun jegliches erfüllt samt dem 5. von dem aber der alte Nix und sie nichts wissen durften. 3 Stunden wohl, nachdem der Wächter Mitternacht gerufen, es schlief im Nonnenhof schon alles, erscholl die Kellerglocke 2-mal mächtig zum Zeichen, dass es Eile habe, und hurtig waren auch die Frauen und die Töchter auf dem Platz. Die Laube grüßte sie wie sonst vom Brunnen aus. Nur war ihr Gesicht von der Freude verschönt, und ihre Augen glänzten, wie man es nie in ihr gesehen hatte. Sie sprach: »Wisst, dass mein Gemahl um Mitternacht gekommen ist. Die Schwiegermutter hat es ihm längst vorausverkündigt, dass sich in dieser Nacht mein gutes Glück vollenden soll, worauf er ohne Säumen auszog mit Geleit der Fürsten, seinem Onkel und meinem Bruder Sünd und vielen Herren. Am Morgen reisen wir. Der König ist mir hold und gnädig, als hieß ich erst von heute an sein Ehegespons. Sie werden gleich vom Mahl aufstehen, sobald sie den Umtrunk gehalten haben. Ich schlich in meine Kammer und hierher, noch meine Gastfreunde zu grüßen und zu herzen. Ich sage Dank, Frau Gevatterin, liebe Jutta, euch Söhnerin und Jüngste dir. Grüße die, die nicht zugegen sind, die Männer und die Mägde. Jedes dritte Jahr erhaltet ihr eine Botschaft von mir. Auch mag es wohl geschehen, dass ich lieber noch eher komme. Da bringe ich mit auf diesem meinen Armen ein lebend Merkmal, dass die Lau bei euch gelacht hat. Das wollen euch die meinen allezeit gedenken, wie auch ich selbst. Für jetzt aber wisset, liebe Wirtin, ist mein Sinn, einen Segen zu stiften in dieses Haus für viele seiner Gäste. Oft habe ich vernommen, wie ihr den armen wandernden Gesellen Gutes getan mit freier Kost und Herberg. Damit ihr solchen fortan mögt noch eine weitere Handreichung tun, so werdet ihr zu diesem Zwecke beim Brunnen hier einen steinernen Krug finden, voll guter Silbergroschen. Davon teilt ihnen nach Gutdünken aus, und ich will das Gefäß, bevor der letzte Pfennig ausgegeben, wieder füllen. Zudem will ich noch stiften alle 100 Jahre 5 Glückstage, denn dies ist meine holde Zahl. Mit unterschiedlichen Geschenken, also dass wer von reisenden Gesellen der Erste über eure Schwelle tritt am Tag, der mir das erste Lachen brachte, der soll empfangen aus eurer oder eurer Kindern Hand von 5erlei Stücken das Größte. Ein jeder, der den Preis gewinnt, gelobe nicht Ort noch Zeit dieser Bescherung zu verraten. Ihr findet aber solche Gaben jedes Mal hier nächst dem Brunnen. Die Stiftung, wisset, mache ich für alle Zeit, solange ein Glied von eurem Stamm auf der Wirtschaft ist. Nach diesen Worten redete sie noch manches leise mit der Wirtin und sagte zuletzt: »Vergesst nicht das Lot. Der kleine Schuster soll es nimmermehr bekommen.« Dann nahm sie nochmals Abschied und küsste eine jede. Die beiden Frauen und die Mädchen weinten sehr. Sie steckte Jutta einen Fingerreif mit grünem Email an und sprach dabei: »Ade, Jutta. Wir haben zusammen besondere Holdschaft gehabt. Die muss auch weiterhin bestehen.« Dann tauchte sie hinunter, winkte und verschwand. In einer Nische hinter dem Brunnen fand sich wahrhaftig der Krug samt dem versprochenen Geschenken. Es war in der Mauer ein Loch mit eisernem Türlein versehen, von dem man nie gewusst hatte, wohin es führe. Das stand jetzt offen, woraus ersichtlich war, dass die Sachen durch dienstbare Hand auf diesem Weg hergebracht worden waren, weshalb auch alles wohl trocken blieb. Es lag dabei ein Würfelbecher aus Drachenhaut mit goldenen Nägeln beschlagen, ein Dolch mit kostbar eingelegtem Griff, ein elfenbeinernes Weberschifflein, ein schönes Tuch von fremder Weberei und mehr dergleichen. Daneben aber lag ein Kochlöffel aus Rosenholz mit langem Stiel, von oben herab fein gemalt und vergoldet. Den war die Wirtin angewiesen, dem lustigen Koch zum Andenken zu geben. Auch keins der anderen war vergessen. Frau Beta hielt bis an ihr Lebensende die Ordnung der guten Lau heilig und ihre Nachkommen nicht minder. Dass jene sich später mit ihrem Kind im Nonnenhof zum Besuch eingefunden hatte, Davon steht nichts in dem alten Buch, das diese Geschichte berichtet. Doch mag ich es wohl glauben.